Warum bringt uns eine Zwiebel zum Weinen, aber unsere Zellen zum Jubeln? Heute klären wir, wie Zwiebeln, Lauch und Knoblauch zu echten Gesundheitsboostern werden und welche Sorte wann Sinn macht. Wie geht Lagerung ohne Schimmel und Geruch und natürlich mit Biss? Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Willkommen bei Is, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Achim Sam, Ernährungswissenschaftler und ganz klar Team Zwiebel sagt seit Tag 1 eigentlich. Ich mag Zwiebeln schon immer.
Hallo und ich bin Antonina Müller, Köchin, und ohne Knoblauch geht bei mir gar nichts in der Küche, wenn da nur nicht immer diese Fahne wäre.
Gute Nachricht, man kann die Wirkung hochfahren und den Geruch runterfahren. Es hängt ganz davon ab, wie du sie schneidest, wie lange du warten kannst und welche Sorte du nimmst.
Ja, perfekt. Dann starten wir gleich mal rein, würde ich sagen. Was passiert eigentlich, wenn ich eine Zwiebel aufschneide? Und warum sind die roten und Schalotten und Frühlingszwiebeln oft die bessere Wahl?
Da steigen wir gleich ein. Also es sind Schwefelverbindungen und Polyphenole und ein kleiner Trick, der aus gut maximal gesund macht.
Tja, und danach? Gehen wir rüber in die Praxis. Wie kriegen wir Süße statt Schärfe und einen Knoblauchdip hin, der tatsächlich sozialverträglich ist?
Also quasi ein Munddeo für danach. Vorher aber, Antonina, du mochtest Zwiebeln als Kind gar nicht. Also Knoblauch dafür umso mehr, ne?
Also Knoblauch, es ist auch so lustig. Meine Kinder lieben auch Knoblauch. Das liegt wahrscheinlich an der Schwangerschaft, weil ich so viel Knoblauch gegessen habe. Ich weiß es nicht. Aber für mich waren als Zwiebeln, meine Eltern lachen sich jetzt tot oder auch eher nicht, weil die waren da wirklich am Verzweifeln. Ich habe aus jeder Soße, aus jedem Dip, aus egal was, Kartoffelsalat, jede einzelne Zwiebel rausgepickt. Wirklich. Ich habe es wirklich so gemacht. Du schaust mich jetzt an, als wäre
ich natürlich. Ich habe gerade überlegt, weil die Empfehlung kommt ja später, dass man die möglichst klein schneidet.
Als Kind. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso, weil jetzt mag ich sie total gern. Mhm. Aber als Kind, da war ich, manchmal lache ich über mich selber. Meine Schwester, die hat es geliebt. Du kennst ja auch so Zwiebelfleisch, kennst du das? Ja. Wenn das so eingelegt ist. Und meine Schwester, die hat es gegessen und fand es mega. Und für mich war das, oh Gott, nach der Schule nach Hause, oh Gott, heute. Das ist mein Albtraum, ich diese Zwiebeln da rauskriege.
Ja. Aber schön und gesund, dass sich das geändert hat. Ich habe also.
Das ist mein Albtraum, ich diese Zwiebeln da rauskriege. Ja.
Aber schön und gesund, dass sich das geändert hat. Ich habe also mit Knoblauch irgendwie so, mochte ich als Kind früher überhaupt nicht. Heute tatsächlich schon ganz gern und je nachdem, wie man zubereitet. Ich muss ihn jetzt nicht immer haben, weil er macht mir auch ziemlich zu schaffen und ich schlafe dann auch schlechter und so. Also wenn er unter bestimmten Bedingungen, und die letzte Bedingung, die mir da so in den Kopf kommt, war, ich war in Hannover zu Besuch bei dem Jewgeni Ponimaskin, also bei dem Altersforscher, und den wir ja auch demnächst mal hier im Podcast haben werden. Und Jewgeni hat Borscht gemacht, beziehungsweise seine Frau. Und dann ist,
ich lache, weil ich weiß, was kommt, glaube ich.
Ja, kennst du es? Ja. Und dann lagen da die Knoblauchzehen. Also der rohe Knoblauch lag dann da im Ganzen. Und dann sagte er, ich solle doch bitte quasi ein Stück Knoblauch abbeißen von dieser Zehe und dann zusammen mit dem Borscht
genießen.
Essen. So. Und ich habe den einfach nur schnell runtergeschluckt. Und
du musst ihn richtig kauen eigentlich.
Ja, richtig kauen. Wahrscheinlich keinen sozialen Kontakt mit mir gewollt.
Die nächsten
zwei Wochen,
drei Tage.
Also ewig. Und es hing mir auch ewig nach. Also es fand ich keinen sozialen Kontakt mit mir gewollt.
Die nächsten
zwei Wochen,
drei Tage.
Also ewig. Und es hing mir auch ewig nach. Also es war wirklich Wahnsinn, dass mich die Leute auch angesprochen haben. Oh, wo warst denn du? Hast du einen Döner gegessen? Nein, schlimmer. Es hat sehr lecker geschmeckt an der Stelle, lieber Jewgeni, bitte nicht falsch verstehen. Und liebe Victoria, aber...
Aber weil du das jetzt sagst, für mich sind immer noch rohe Zwiebeln immer für mich, also ich muss es ehrlich gestehen, nicht mein Lieblingsessen roh. Mein Papa, der beißt da rein wie ein Apfel.
Ja.
Wirklich, der legt sich das überall drauf, der isst diese Zwiebel. Und für mich ist dieser rohe Zwiebelgeschmack, also Zwiebel finde ich noch viel schlimmer wie Knoblauch. Wir hatten mal Hochzeitstag, also haben wir immer noch. Und dann hat mein lieber Mann hat gedacht, er haut sich da Zwiebeln rein, abends beim Essen, wirklich. Also das hat gerochen. Ehrlich, ich muss es so sagen, das ist für mich das Allerschlimmste, dieser Zwiebelgeruch, viel schlimmer wie Knoblauch. Dann isst lieber 10 Knoblauchzehen.
Ja, ich habe in Groningen das letzte Mal jetzt wirklich so bewusst rohe Zwiebeln, und zwar auf Matthias gegessen. Mhm. Und das schmeckt echt super. Also A, ist es natürlich viel gesünder, roh, und
ja,
wenn man die liegen lässt.
Ja, ich habe es mir fast
gedacht. So. Aber da kommen wir gleich zu.
Ja, eben. Also, ich würde sagen, dann starten wir doch mal rein in die Wissenschaft, wie immer, und werden maximal schlau heute. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin jede Woche gespannt. Also ohne Knoblauch geht bei mir einfach gar nichts, ja. Und dann machen wir es auch noch maximal lecker. Und Seid gespannt. Ich muss es kurz vorweggreifen nochmal schnell. Dieses Dip, was wir da machen, oder?
Der Anti-Stink-Dip.
Wirklich? Ich wollte jetzt nicht so vorgreifen, aber ihr werdet begeistert sein. Also Achim, du bist dran.
Jetzt gibt's eine extra Portion Ernährungswissen von Achim.
Also Achim, fangen wir mal von ganz vorne an. Warum gelten Zwiebeln, Knoblauch und Co. eigentlich als so mega gesund? Ich meine, die stinken, klar, bringen uns zum Wein und trotzdem sind sie irgendwie kleine Medizinbomben.
Genau, gerade weil sie so eigen sind. Also diese drei gehören zu den sogenannten Alliumpflanzen. Das ist eine Pflanzenfamilie, die seit Jahrtausenden in der traditionellen Medizin eingesetzt wird. Und das nicht ohne Grund. Im Inneren, so kann man das eigentlich sagen, steckt ein regelrechtes biochemisches Feuerwerk. Sobald du nämlich eine Zwiebel anschneidest oder eine Knoblauchzehe zerdrückst, dann passiert Folgendes an diesen Schnittstellen. Also die Zellen platzen auf und ein Enzym namens Alinase trifft auf schwefelhaltige Vorstufen und zack, dann entsteht, ja, man kann sagen, eine hochaktive Verbindung oder Schwefelverbindung, beispielsweise das Allicin. Also das ist schon eine chemische Reaktion, die da passiert bei diesem Zerschneiden. Und die gibt, oder dieses Allicin ist sowohl der typische Duft oder was das Beißende ausmacht, ne, diese Senfölverbindung, und aber auch gleichzeitig diesen gesundheitlichen Effekt erklärt. Und für die Pflanze ist das eigentlich ein ziemlich cleveres Abwehrsystem. Also sie versucht sich quasi mit diesen oder durch diese Schnittstellen, ist eine Verletzung, und damit mit diesen Schwefelverbindungen versucht sie sich vor Fressfeinden zu schützen und fernzuhalten. Für uns hingegen sind die Stoffe aber echte Gesundheitsbooster, und es gibt einige Studien, die zeigen, dass ein Alliumgemüse, also vor allem antibakteriell wirkt, antiviral, also kann sogar das Wachstum verschiedener pathogener Bakterien hemmen. Das Gemüse an sich, also da spreche ich jetzt immer von Knoblauch, von Zwiebeln, haben auch einen entzündungshemmenden Effekt und unter anderem durch die Hemmung von sogenannten proinflammatorischen Signalwegen. Dann wirken sie antioxidativ, also können freie Radikale neutralisieren und das körpereigene Schutzsystem, also die Immunabwehr, stärken. Dann gibt es auch einen Zusammenhang mit dem Verklumpen von Blutplättchen, und das wird reduziert eben durch die besonderen Inhaltsstoffe, also so ein natürlicher Thromboseschutz. Dann gibt es noch eine Positivfunktion aufs Herz-Kreislauf-System beziehungsweise auf die Gefäße. Also es gibt gute Hinweise, dass ein höherer Alliumkonsum mit einem geringeren Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen assoziiert ist. Und sogar das Darmmikrobiom, also die Mikroorganismen im Darm, die Darmflora, positiv beeinflusst dank präbiotischer Ballaststoffe. Also es gibt ja Präbiotika und Probiotika. Präbiotika sind die Ballaststoffe wie Inulin, Fructane und so. Also kurz gesagt, was uns manchmal die Tränen in die Augen treibt, sorgt im Körper für eine Art molekulares Wellnessprogramm. Und die Lauchgewächse, also die Allium oder das Alliumgemüse, ist also tatsächlich eine kleine Medizinbombe und so ein chemisches Wunderwerk, nur eben komplett pflanzlich und ohne Packungsbeilage und ohne größere Nebenwirkungen, außer dass man es vielleicht dann mal riecht.
Das hört sich für mich schon sehr, sehr gut an.
Kurze Werbepause.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst« ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheca. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheca. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Jetzt geht's weiter.
Okay, also chemische Abwehrstoffe, die uns bei Herz-Kreislauf unterstützt und das Ganze uns noch stärkt, klingt irgendwie ganz verrückt, aber wie stark ist das auch wirklich belegt? Also wir kennen es ja alle, ich kenne das auch so, ist Knoblauch mehr als genug? Ja. Stimmt es?
Also erstaunlich gut. Es gibt eine Forschergruppe der University Adelaide und die hat weltweit die wichtigsten klinischen Studien zu Knoblauch ausgewertet und das Ergebnis ist, wie ich finde, beeindruckend. Also bei Menschen mit Bluthochdruck konnte Knoblauch den diastolischen Blutdruck, also das ist der untere Blutdruckswert, im Schnitt um rund 7 Millimeter Quecksilbersäule, also mmHg, man kann auch einfach Punkte dazu sagen, senken. Und das ist nicht einfach nur irgendeine Zahl, schon eine Senkung um 5 Punkte kann das Risiko für Herzinfarkt oder Herzversagen um etwa 20% reduzieren. Ui. Und das Schlaganfallrisiko sogar um bis zu 40%. Also Werte, die man sonst nur von klassischen Blutdruckmedikamenten kennt. Aber um eins klarzustellen, ich will jetzt auch nicht behaupten oder niemand behauptet, wir könnten ACE-Hämmer oder Beta-Blocker einfach durch eine Knoblauchknolle ersetzen. Dafür fehlen direkte Vergleichsstudien. Aber zu sagen, hey, etwas mehr Alliumgemüse im Alltag schadet nicht, ganz im Gegenteil, hat positive Wirkung auf die Gesundheit, das ist wissenschaftlich absolut berechtigt und fair.
Also Blutdrucksenker ist notiert und also das freue ich mich, weil ich esse es wirklich. Ich sag's nochmal super gern. Ich nehme fast überall Knoblauch.
Dann wirst du weniger Probleme haben mit dem Blutdruck.
Ja, hoffentlich.
Ja. Aber die australischen Forscher sind noch tiefer eingestiegen. In einer weiteren Meta-Analyse wurden 39 Studien zur Wirkung von Knoblauch auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit ausgewertet. Und besonders spannend fand ich, bei Menschen mit einem erhöhten Cholesterin sank der Gesamtcholesterinwert innerhalb von 2 Monaten Knoblauchkonsum im Schnitt um 8%. Und zwar ohne nennenswerte Nebenwirkung. Puh. Und selbst wenn 8% relativ harmlos klingen, epidemiologisch entspricht es bei 50-Jährigen einer rund 40% geringeren Wahrscheinlichkeit, eine koronare Herzkrankheit zu entwickeln. Und die Autorinnen der Analyse ziehen sogar vorsichtig den Schluss, Knoblauch könne eine verträgliche Alternative zu milden cholesterinsenkenden Medikamenten sein. Zumindest könnte, also konjunktiv, bleibt fett markiert, aber für ein simples Lebensmittel, was man eigentlich fast allem irgendwie dazu essen kann, ist der Effekt wirklich bemerkenswert und ich finde fast schon Alchemie.
Okay, also Cholesterinsenker ist auch notiert, sind wir auch mit dabei.
Und damit nicht genug, Zwiebeln, Lauch, Knoblauch, also alle Alliumgemüse geben auch unserem Darm richtig Rückenwind, neben ihren antioxidativen Polyphenolen, also den sekundären Pflanzenstoffe und bioaktiven Schwefelverbindungen, liefern sie reichlich Oligofructose und andere unverdauliche Kohlenhydrate. Für uns sind das quasi Ballaststoffe, energetisch wertlos, also das heißt, sie liefern uns keine Energie oder Kilokalorien, aber für unsere Darmbakterien ist es ein echtes Festmahl. Also die futtern die, die ernähren sich davon und deshalb sind Ballaststoffe ganz, ganz wichtig. Und da sind diese Lauchgewächse oder die Zwiebel- und Lauchgewächse wirklich toll. Ein Nebenaspekt, ein gut gefüttertes, vielfältiges Darmmikrobiom wird heute mit einer niedrigeren Rate an Darmkrebs, einer stabileren Immunabwehr und sogar einer besseren mentalen Gesundheit in Verbindung gebracht. Also Stichwort Darm-Hirn-Achse, das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Butyrat wird gebildet, ne? Der Darm hat, naja, die Darmwand wird gestärkt und so weiter. Das habe ich in anderen Folgen schon zur Genüge erzählt. Aber in der alltäglichen Ernährung gehören also Zwiebeln, Lauch, Knoblauch deshalb zu den wichtigsten präbiotischen, also ballaststoffreichen Lebensmitteln überhaupt. Nur Artischocken und Chicorée können da noch mithalten, also jetzt von dem Gehalt der sogenannten Oligofructose. Kurzum, was in der Küche manchmal für Tränen sorgt, macht im Körper ziemlich viel richtig.
Ich freue mich immer so, wenn du das immer so erzählst, die Darmbakterien, für die ist das ein Festmahl. Da stelle ich mir das dann vor,
wie das ist auch.
Aber ich habe das immer so bildlich im Kopf. Ja. Ich finde das mega, wie du das immer erzählst.
Ja, es ist aber auch spannend, weil die verdauen das ja.
Ja, ja, klar.
Und wenn diese Mikroorganismen, also wenn wir nicht diese breite Wiese haben an Mikroorganismen, um bestimmte Lebensmittel zu verdauen, das muss man sich vorstellen wie so eine Fabrik. Man denkt, man müsste einsparen und hat weniger Mitarbeiter. Und jetzt gibt man da aber viel Arbeit rein durch So, ne, die haben viel zu verwerten. Und das sorgt dafür, dass eben Gase gebildet werden, dass wir Unverträglichkeiten haben. Deshalb tut's auch so gut, wenn man einen Brotteig mal lange stehen lässt. Mhm. Also, um jetzt auf ein anderes Thema zu gehen, weil dann leisten diese Mikroorganismen, also die Hefekulturen beispielsweise, die leisten quasi eine Vorarbeit. Und wenn der Teig dann Blasen schlägt, dann ist es quasi das, was bei uns eigentlich im Darm die Mikroorganismen leisten müssen, machen die Mikroorganismen dann vorher schon. Und deshalb ist es wie so eine Verdauungshilfe, die man vorab da schon stattfinden lässt. Aber zurück zum Thema.
Ja, auf jeden Fall. Also das klingt ja alles immer ein bisschen chemisch, würde ich sagen. Aber wie funktioniert das jetzt im Alltag? Also wie viel muss ich davon essen? Bedeutet, ich muss jetzt da 5
Keine Knoblauch? Zwiebelbergen.
Ja, Gott sei Dank.
Nein. Nee. Also überraschend wenig und gleichzeitig genug, dass es sich im Alltag ganz entspannt unterbringen lässt. Man muss jetzt keine Sorge haben, dass man da die Berge vertilgen muss. Mhm. Die Studienlage zeigt, schon eine mittelgroße Zwiebel oder eine Knoblauchzehe am Tag können tatsächlich messbare Effekte haben. Keine Zauberdosis, kein Superfood-Hype, einfach regelmäßige kleine Mengen, wie wir sie ohnehin oft verwenden. Die Dosis macht's, wie es so schön heißt. Und noch wichtiger, die Zubereitung macht's aber auch. Die ist auch sehr entscheidend.
Ja, seit ich dich kenne, Achim, nur noch Zwiebeln und Knoblauch wird vorgeschnitten, wird stehen gelassen. Wir kommen noch mal drauf, aber das hat jetzt so gut gepasst, weil egal daheim, egal ob ich eine Soße oder sonst was mache, steht immer irgendwo eine Schüssel, wo die Zwiebel oder der Knoblauch stehen. So, also das wollte ich ja sowieso schon mal fragen. Ich habe es vorhin schon kurz angefragt. Muss ich die jetzt roh knabbern oder darf ich die anbraten? Weil mir schmeckt es halt roh. Also Knoblauch geht, aber bei den Zwiebeln ist es echt immer noch ein bisschen schwer und bleibt es dann auch gesund?
Also die aktuelle Forschung sagt dazu sowohl als auch. Es kommt nämlich drauf an, welche Wirkung du haben willst. Mhm. Roh und gekocht sind bei Zwiebeln und Knoblauch wie zwei verschiedene Modi oder Einstellungsfunktionen, so kann man sich das vorstellen. Beide wertvoll, aber auf unterschiedliche Weise. Also wenn du eine Zehe aufschneidest oder zerdrückst, setzt du das Enzym Alinase frei. Mhm. Und das startet eine ganze Kaskade oder Wirkreihe, durch die die typischen Schwefelverbindungen überhaupt erst entstehen. Also das heißt, jetzt um es kurz zu machen, mal, wenn du die Zwiebel im Ganzen essen würdest, hätte die relativ wenig Gesundheitswirkung.
Also so wie bei meinem Papa so Zwiebel abbeißen, ist das gar nicht so?
Am besten dann gut kauen, was man ja auch nicht will, aber eigentlich muss man die erst reagieren lassen. Ne? Also die wir für viele der gesunden Effekte verantwortlich machen. Das Problem ist, dieses Enzym ist hitzeempfindlich, also sobald du es in die heiße Pfanne wirfst, ist die Alinase schneller Geschichte, als du überhaupt Knoblauch quasi sagen kannst.
Okay.
Und deshalb wirken die Schwefelverbindungen im Rohzustand eigentlich am stärksten. Zum Beispiel, wenn es um die leichte blutverdünnende Eigenschaft oder Effekte geht oder um die antimikrobiellen Eigenschaften, die in Laborstudien immer wieder gezeigt werden. Mhm. Also dafür nicht stark erhitzen. Mhm. Aber bevor jetzt irgendjemand beginnt, rohe Zwiebeln wie Äpfel zu knabbern, wie dein Papa beispielsweise, auch gekocht bleiben Zwiebeln und Knoblauch echte Gesundheitsfreunde. Beim Erhitzen geht zwar einiges der enzymaktivierenden Schwefelstoffen oder dieser Verbindung verloren, aber dafür gewinnen andere Stoffgruppen an Bedeutung, allem voran die Polyphenole, also sekundäre Pflanzenstoffe auch. Besonders spannend ist bei der Zwiebel der Pflanzenstoff Quercetin.
Okay.
Der ist nämlich erstaunlich hitzeresistent. In manchen Untersuchungen hat man sogar gesehen, dass sich der Quercetingehalt durch das Garn erhöht, weil beim Kochen Zellstrukturen wiederum aufbrechen und der Stoff dadurch besser verfügbar wird. Das ist oft bei Beta-Carotin, Carotinoiden ist es ähnlich.
Ah.
Na, also wenn man Süßkartoffeln backt, dann wird die Bioverfügbarkeit von Beta-Carotin, Carotinoiden für uns höher und besser. Also der wird nicht mehr der Stoff, sondern wir können einfach besser aufnehmen. Und noch ein Punkt, beim Garen verlieren Zwiebeln an Schärfe, insgesamt Volumen und an Bissfestigkeit, was ganz pragmatisch bedeutet, man isst automatisch mehr davon. Und das ist für die Präbiotika-Aufnahme interessant, also die unverdaulichen Kohlenhydrate, von denen unsere Darmbakterien sich wiederum ernähren und leben. Zwar verlieren gekochte Zwiebeln bis zu 40% dieser Präbiotika, aber weil sie weicher und milder werden, kann man ohne weiteres 2 oder 3-mal so viel essen davon. So, das ist quasi so eine kleine Milchmädchenrechnung. Und am Ende gleicht sich das dann ziemlich gut wieder aus.
Ah ja, aber ich muss mich jetzt da nicht zwingend für eins entscheiden, oder?
Also zum Glück muss man sich nicht für eins entscheiden. Die Forschung zeigt, du meinst jetzt für roh oder für,
ja, genau,
für gekocht oder gebraten,
ja,
erhitzt. Die Forschung zeigt, dass man mit ein paar simplen Küchentricks und Kniffen sowohl beim Knoblauch als auch bei der Zwiebel deutlich mehr aus den wertvollen Schwefelverbindungen herausholen kann. Und das ist genau unsere Aufgabe. Mhm. Selbst wenn man sie kocht, und gleichzeitig bleiben wichtige Polyphenole wie das Quercetin erstaunlich stabil, sodass am Ende ein rundes Paket an sekundären Pflanzenstoffen erhalten bleibt.
Okay.
Der entscheidende Faktor ist das Enzym Alinase. Das ist extrem hitzeempfindlich und wird beim Kochen rasch deaktiviert.
Ja.
Also das ist jetzt ein bisschen knifflig, aber eigentlich ein sehr interessanter Vorgang. Aber das ist der spannende Teil, die von der Alinase gebildeten Schwefelverbindungen selbst sind deutlich robuster. Das bedeutet, wenn wir Knoblauch oder Zwiebeln vorm Erhitzen schneiden oder pressen und dann gibt man den 10 bis 20 Minuten Ruhezeit, dann kann die enzymatische Reaktion in dieser Zeit in Ruhe ablaufen. Also dann tritt diese chemische Reaktion in Gange. Und Studien zeigen, dass unter diesen Bedingungen mehr der gewünschten Verbindungen entstehen und auch nach dem Kochen noch nachweisbar sind.
Ne? Okay.
Also einfach ruhen lassen und dann wird so viel aktiviert, dass auch nach dem Kochen noch was vorhanden ist. Praktisch heißt das, Alliumgemüse immer am Anfang vorbereiten und dann erst später in die Pfanne hauen. Also das, was ich eigentlich immer so empfehle. Und es kommt noch ein verblüffender Zusatz. Auch nachdem die Alinase beim Garen deaktiviert wird, enthalten gekochte Zwiebeln und Knoblauch noch ausreichend Vorstufen der Schwefelverbindung. Also das heißt, wenn man sie dann kombiniert, am Ende mit einer kleinen Menge rohem Knoblauch oder rohen Zwiebeln, dann bringt man das Enzym gewissermaßen wieder zurück ins System.
Das finde ich cool.
Und ja, es ist wie so ein Enzym-Boosting.
Aha.
Also dann kann erneut quasi diese Reaktionskette angestoßen werden, unabhängig davon, dass das Hauptgemüse bereits gegart ist.
Ah, ja.
Das ist total faszinierend. Und die These, dass bereits kleine Rohmengen am Ende eines Gerichts einen deutlichen Unterschied in der Schwefelchemie machen können, basieren auf experimentellen Laborbefunden.
Mhm.
Und für Aussagen wie 100% der Wirkung gibt es im Moment keine belastbare Studie. Aber was man sicher sagen kann, eine Kombination aus gegartem und rohem Alliumanteil erhöht die Vielfalt und Menge der aktiven Verbindung.
Also erst schneiden, warten und am Ende roh toppen. Also das klingt auf jeden Fall machbar, ist bei mir inzwischen wirklich Standard. Gibt es denn da große Unterschiede zwischen den Sorten? Also es gibt ja 1000 verschiedene Zwiebelsorten. Fangen wir doch mal bei den Zwiebeln an. Also rote, weiße, Schalotten, Frühlings, es geht ja ewig.
Also es gibt tatsächlich große Unterschiede. Aus ernährungswissenschaftlicher Sicht sind rote und gelbbraune Zwiebeln wahre Antioxidantien-Kraftpakete. Sie enthalten im Schnitt deutlich mehr Polyphenol, also diese sekundären Pflanzenstoffe, Pflanzenfarbstoffe, als die weißen Sorten. Ist ja klar, das heißt ja auch, ne, Pflanzenfarbstoffe.
Mhm.
Oft um ein Vielfaches, wie groß der Unterschied genau ausfällt, hängt ganz stark von der jeweiligen Sorte ab. Und davon gibt es hunderte.
Mhm.
Es gibt hunderte Zwiebelsorten, auch Knoblauch und so, da wirst du nachher nochmal was zu sagen. Manche Analysen zeigen, dass rote Zwiebeln rund 60-70% mehr Polyphenole enthalten, gesunde Polyphenole enthalten als braune. Andere finden ein weniger ausgeprägtes Verhältnis. Und konsistent ist aber, die farbintensiven Sorten liegen ganz klar vorn. Das ist wie ganz oft so im Reich des Gemüse oder des Obstes. Je bunter, desto gesünder ist es. Das ist biochemisch auch ganz plausibel, weil diese rot-violette Farbe, das sind die sogenannten Anthocyanen, das ist eine Untergruppe jetzt quasi dieser sekundären Pflanzenstoffe. Also man nennt die auch polyphenolreiche Farbgruppe, die so besonders antioxidativ wirkt. Ein einfacher praxistauglicher Merksatz ist hier immer, je intensiver das Aroma, je kräftiger die Farbe, je dunkler, je violetter, je röter was ist, desto höher der Gehalt an gesundheitsrelevanten Schwefelverbindungen und Polyphenolen. Doch die eigentlichen Champions sind oft die Schalotten oder wie du sagen würdest, die Echalotten oder Echalotte. In mehreren Untersuchungen, unter anderem in Publikationen im Journal of Agricultural and Food Chemistry, lagen Schalotten beim Gesamtgehalt an Polyphenolen deutlich über vielen klassischen Speisezwiebeln. Auch Vergleichsstudien der Washington State University haben gezeigt, dass Schalotten gegenüber roten Zwiebeln im Durchschnitt über das Dreifache an Antioxidantien, also Verbindungen aufweisen können, sind sozusagen die feine französische Version, klein, elegant, elegant, aber biochemisch extrem potent. Frühlingszwiebeln, die haben wir noch auf dem Schirm.
Ja.
Die spielen in einer anderen Liga, aber durchaus im oberen Mittelfeld, also Japan, also eine andere Liga als die Echalotten. Mhm. Japanische Forscher fanden Polyphenol- und Antioxidantienwerte, die leicht unter den gelbbraunen, aber klar über den weißen Sorten liegen, also liegen quasi so im Mittelfeld. Mhm. Und damit sind sie trotz des milden Geschmacks ernährungsphysiologisch interessanter, als man vielleicht denkt. Also Frühlingszwiebeln auch echt okay, sind so im Mittelfeld. Mhm. Und die weißen Zwiebeln hingegen sind eher die Softies, also unter den Allium-Gewächsen. Das heißt, in Untersuchungen mit 75 Kultivaren der Texas A&M University lagen sie im Punkto Polyphenolgehalt teils nur im einstelligen Prozentbereich der roten und braunen Sorten, also schwindend gering im Vergleich. Für das Flavonoid Quercetin, also eins der wichtigsten Antioxidantien der Zwiebeln, waren die Werte in einigen weißen Sorten sogar so niedrig, dass man sie überhaupt nicht analysieren konnten, also spielten überhaupt keine Rolle. Da weiße Zwiebeln bei uns ohnehin keine so eine große Rolle spielen, obwohl man sie oft auch so entdeckt, ne, so die klassische weiße Gemüsezwiebel und so. Aber da würde ich, wenn es irgendwie geht, doch auf eine aromatischere, buntere Sorte zurückgreifen, weil man halt noch den ganzen Gesundheitsschutz mit dabei hat.
Die meisten nehmen tatsächlich diese, also da will ich jetzt niemanden vorgreifen, aber so der Grund und in den Küchen, wo ich jetzt so gearbeitet habe, diese braune, normale Zwiebel ist so immer noch der Spitzenreiter von allen.
Also das ist ja immerhin, wenn man die braun nimmt, gut. Ja. Wenn man jetzt die ganz weißen nimmt,
sind schlechter.
So, da würde ich schon sagen. Dann.
Aber ich meine so, weil du kannst ja viel mehr eigentlich die Schalotten nehmen oder die roten Zwiebeln, die passen ja so oft und du denkst dir, die kaufst du gar nicht, weil du oft auch bequem bist so ein bisschen, weil du einfach so eingefahren bist, oh, ich kaufe die braunen Zwiebeln, die kenne ich schon immer und kaufe die.
Aber es gibt noch diese milden und super süßen Zwiebeln. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Also die nimmt man so in der klassischen hessischen Küche, nimmt man die ganz gern.
Jetzt
also
kommt.
Für so, ja, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, so mit Rippchen. Und dann werden Zwiebeln dazu und dann sind es meistens diese super süßen, hellen Zwiebeln. Habe ich zumindest im Großmarkt auch so gehört und wird auch so viel in diese Frankfurter Gastronomie, ne, da gibt's ja diese alten Appleboy-Kneipen noch und so, da werden diese rausverkauft, weil man die halt zum Rippchen, dann werden die, ne, mit Butter, wenn die,
schmeckt schon gut.
Ja, also das sind diese super süßen, schmecken nicht deshalb süß, weil sie besonders viel Zucker hätten, sondern weil sie sehr wenig Schwefelverbindungen im Vergleich haben. Ne?
Brennen also, auch nicht so, wenn man die schneidet.
So ist es. Und genau das ist aus gesundheitlicher Sicht eben der Haken. Also Schwefelverbindungen sind halt ein wesentlicher Faktor für diese antioxidative, antimikrobielle Wirkung der Zwiebel. Und die niedrigen Werte spiegeln sich in der Forschung wieder. In der Untersuchung der Cornell University zeigten diese, dass die supersüßen Sorten nur rund die Hälfte der antikanzerogenen, also krebsschützenden Aktivität haben im Vergleich zu den aromatischeren Zwiebeln, den bunteren Zwiebeln. Ne? Und ja, also auch der Gehalt an präbiotischen Ballaststoffen ist entsprechend geringer. Kurz gesagt, in der Zwiebelwelt gibt es das gleiche Prinzip wie beim Essen generell. Aroma ist ein Indikator für bioaktive Pflanzenstoffe. Je kräftiger der Geschmack, je intensiver die Farbe, desto mehr Gesundheitspower steckt da ernährungsphysiologisch auch drin. Also wenn es um antioxidative Kraft und Power geht, immer zu den farbigen, dunkelroten, intensiven Sorten greifen. Das wäre so meine Empfehlung.
Und dann lieber mal die Taucherbrille aufsetzen, wollte ich schon sagen.
Ja, genau.
Also umso schärfer, umso besser. Also lieber kräftig, nicht mild. Und beim Knoblauch, da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Da gibt es ja auch viele Sorten, ja. Aber wahrscheinlich auch einen, der mehr drauf hat, oder?
Total interessant und definitiv. Ja, Knoblauch verändert sich mit der Zeit und das kann sogar ein Vorteil sein. Wenn eine Knolle anfängt auszutreiben, ist das nicht automatisch ein Zeichen von einem Qualitätsverlust. Ganz im Gegenteil, eher ein Hinweis darauf, dass jetzt gerade erst richtig was passiert. Also der Knoblauch verändert sich, ne, der will überleben, schlägt aus, will sich vervielfältigen. Mhm. Das heißt, unter Lagerstress produziert der Knoblauch vermehrt Antioxidantien und bestimmte Schwefelverbindungen, die ihn schützen sollen.
Okay. Ne,
also auch das quasi, er schüttet die wieder aus, um sich vor dem Zerfall, um vor Fressfeinden und so weiter zu schützen. Und auch da gibt es Untersuchungen, die gezeigt haben, dass ein leicht gealterter oder bereits ein austreibender Knoblauch höhere antioxidative Wirkung und Kapazität hat als ein ganz frischer Knoblauch, ein junger Knoblauch. Und auch getrockneter Knoblauch oder Knoblauchpulver schneidet ganz gut ab, als viele vielleicht vermuten oder
da
besser.
Da bin ich gespannt jetzt. Ja.
Ein Großteil der klinischen Studien, auf die wir uns bei den Gesundheitswirkungen von Knoblauch beziehen, wurde nicht mit frischen Zehen durchgeführt, sondern tatsächlich standardisiert, meist mit getrockneten Knoblauchextrakten. Und die liefern ziemlich stabile Mengen an Alin und anderen Vorstufen, was die wissenschaftliche Arbeit erleichtert. Der Haken, ein Teil dieser Inhaltsstoffe wird im Magen durch die Säure angegriffen, bevor sie dann in den Darm gelangt, wo dieser gewünschte Effekt dann stattfinden soll. Mhm. Es gibt aber einen einfachen Trick, um das zu umgehen. Also Knoblauchpulver vor der Verwendung 20 bis 30 Minuten in ein bisschen Wasser oder Dressing quellen lassen. Und in dieser Zeit bekommt die im Pulver noch vorhandene Alinase die Chance, wieder aktiv zu werden und das Alin in Allicin wieder umzuwandeln. Ganz ähnlich wie bei dem frisch zerdrückten Knoblauch, wo das entsteht, ne? Also wenn der gedrückt wird, bildet er das an den Schnittstellen auch aus. Und Hinweise darauf kommen unter anderem aus Untersuchungen der Oregon State University. Praktisch heißt es, Pulver in die Marinade kurz warten und erst dann verwenden. Das funktioniert genauso gut über Tomatensalat in kalten Soßen und so. Mhm. Bist du die Expertin? Und noch ein Punkt, den viele unterschätzen. Die Knoblauchpresse ist ein echter Wirkstoffbooster. Also da hast du im Vorgespräch schon irgendwie gelacht, dass das so ein verteufeltes Ding irgendwie in der Küche. Ja. Aber ist ja klar, ne? Wenn du den richtig presst, umso stärker werden die Zellwände zerstört und desto intensiver läuft diese enzymatische Reaktion ab, die die aktiven Schwefelverbindungen erst entstehen lässt.
Also jetzt bleibt aber eigentlich nur die wichtigste Frage, wie esse ich Knoblauch und behalte trotzdem meine ganzen Freunde um mich rum?
Also dir geht es ja um den berühmten Knoblauchatem, ne? und Duft. Da kursieren ja unzählige von Hausmitteln, also von Minze, Petersilie, grüner Tee, Spinatmilch. Die Liste ist ziemlich lang. Spannend ist, ein Teil dieser Tipps hat tatsächlich biochemisch auch eine Grundlage. Mhm. Forschende der Ohio State University haben gezeigt, dass verschiedene polyphenolreiche Lebensmittel die geruchstarken Schwefelverbindungen im Atem deutlich reduzieren können. In einigen Fällen sogar um beeindruckende 90%. Also viel. Eigentlich nasse 10%. Oder? So ein bisschen was will man ja auch noch davon haben, dass man weiß, was man gegessen hat. Besonders grüne Kräuter und Blattgemüse waren hier sehr effektiv, weil ihre Polyphenole die Knoblauch-Schwefelverbindung oxidieren oder binden können. Unter den getesteten Grünlingen hatte Minze einen kleinen Vorsprung, aber Petersilie, Spinat und grüner Tee lagen nicht weit dahinter. Auch Milch, vor allem Vollmilch, zeigte in den Testen eine spürbare Atemverbesserung und zwar länger, als man vermutet hätte. Vermutlich spielen Fettgehalt, bestimmte Eiweiße, also Proteine dabei eine Rolle, weil sie flüchtige Schwefelverbindung im Mundraum binden können. Die nehmen die sozusagen auf, wie so ein Schwamm. Besonders interessant, die Kombination aus Milch und grünen Kräutern hat noch besser gewirkt als beides allein betrachtet. Offenbar greifen hier dann mehrere Mechanismen ineinander und schützen besonders gut. Mhm. Und genau das macht die Allium-Familie so faszinierend. Wenn man weiß, wie man mit ihr arbeiten muss, bekommt man das Beste aus beiden Welten. Also schneiden oder pressen, ein paar Minuten ruhen lassen, schonend garen und am Ende einen kleinen Rohkick obendrauf, ne, um das Maximum rauszuholen. Das ist dann sowas wie die Allium-Strategie in 4 Schritten. Und damit vereinen Zwiebel und Knoblauch das, was sie am besten können. Intensives Aroma, Unterstützung für Herz und Gefäße und eine ordentliche Portion antioxidative Power. Und am Ende dann macht man einfach nochmal so den Antonina Müller Anti-Stink-Dip dazu. Dann hat man das Gesunde aufgenommen und dann sorgt man, dass die Verbindungen im Mund wieder gebunden werden und dass man auch seine Freunde behält.
Das ist doch schön. Und genau da wird es jetzt praktisch, denn egal wie gesund das Ganze ja ist, am Schluss muss es einfach auch schmecken. Das ist immer wichtig und Zwiebeln, Lauch und Knoblauch sind da einfach meine Dauerbrenner in der Küche, würde ich sagen.
Ja, dann würde ich vorschlagen, dann übernimm du mal. Ne? Ich bin jetzt gespannt, wie du aus all dem jetzt auch noch was Leckeres empfiehlst und zubereitest.
Als Zwiebel-Nichtmögerin.
Ja. Mit Biss. Antonina verrät uns, wie Gesundheit auch noch am besten schmeckt.
Ganz ehrlich, ohne Zwiebel schmeckt einfach alles flach. Auch ich, wo jetzt die Zwiebel nicht so mag, also früher, jetzt mag ich sie schon sehr, aber in jedem guten Ansatz, in jeder Suppe, Soße, Dip, ja, fängt immer mit Zwiebel oder Knoblauch an, wenn man ehrlich ist. Und die kann man einfach auch nicht rausdenken. Ja, wenn du zum Beispiel eine Gemüsebrühe mit oder ohne Zwiebeln ansetzt, also das ist irre. Da kannst du wirklich, das ist so fahl und schmeckt nach nichts. Man muss sie richtig schneiden und behandeln und dann wird sie auch lecker für mich.
Wie schneide ich Zwiebeln richtig?
Das A und O in dem Ganzen ist ein scharfes Messer. Ich weiß, du erzählst von Quetschen und von, dass die Stoffe rauskommen, aber bei der Zwiebel muss man wirklich ein bisschen aufpassen,
bin ich bei dir.
Weil die wird echt leicht bitter. Also erstens, die Tränen kommen mehr. Wenn ich ein stumpfes Messer habe, umso mehr Stoffe werden freigesetzt, was du erzählt hast. Und dann ist es einfach so, bei der Zwiebel kannst du echt schnell ins Bittere rutschen und dann schmeckt es mir auch nicht mehr ganz so gut.
Kurze Werbepause. Jetzt geht's weiter.
Messer A und O. Ja. Als zweites ist es wichtig, nur die obere Spitze abschneiden. Das Wurzelende wirklich dran lassen. Das hält die ganze so zusammen. Dann bist du zack, fertig. Bedeutet, du schneidest rein. Das Ganze fällt nicht auseinander. Du machst es auf, also wie erklärt man das jetzt gut?
Du machst
man
ein Video, würde ich sagen.
Ja, man kann Zwiebelschneidvideo. Ja, ja, lass
doch,
uns
mach
das
doch
machen.
Für die Folge, Mama.
Das finde ich gut.
Mama, Anschluss. Wie, ja, wie genau. Schneidet man richtig Zwiebeln? Ja. Da könnt ihr dann vielleicht auch sehen, dass ich mich da nicht ganz.
Das macht der Achim. Ich sag dann, wie er es macht. Er macht es echt gut, muss ich ehrlich sagen. Ganz kurz noch einmal erklärt, für die, die dann kein Video anschauen. Also Zwiebel wird längs halbiert, die Wurzel bleibt dran, dann wird sie einfach zweimal längs eingeschnitten, kommt auf die Größe an.
Krallengriff bitte immer, ne?
Ja, immer wichtig.
Fingerkuppen zurück.
Die wollen wir auf keinen Fall einschneiden und dann habe ich schöne Würfel, die immer gehen, egal ob groß oder klein. Und perfekt.
Ja, bitte macht es, ne? Also Fingern zurück und dann führt man das Messer, also die Flanke an der Seite, führt man an den Knöcheln eigentlich so entlang und dann schneidet man sich.
So gut wie nie.
Höchstwahrscheinlich nicht.
Höchstwahrscheinlich.
Ja. Also du sagst, weil die sonst bitter werden, ne?
Also, also wenn du die so wirklich zerquetscht, also bei Zwiebeln ist das so, ich kenne es einfach vom Geschmack. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine ernährungswissenschaftliche Sicht hat, aber bei mir ist es so, wenn ich die Zwiebel, dann hat es so ein leicht bitteres Aroma einfach.
Ja.
Das finde ich nicht so schön bei den Zwiebeln.
Wenn man die natürlich auch so zerquetscht durch ein stumpfes Messer, dann fangen die Augen schon mehr an zu tränen, weil viel von diesen gesunden Schwefelverbindungen rauskommen. Man kann die aber genauso gut mit einem scharfen Messer schneiden und dann eben liegen lassen einen Moment.
Die 10 Minuten, so, hast du gesagt, genau, 10 Minuten, 20
genau.
Minuten.
Ja. Ja. Und da gibt's ja noch einen Trick, ne? Aus dem Kühlschrank, also vorher die Zwiebeln in den Kühlschrank. Mhm. Dann raus, schneiden mit dem scharfen Messer und dann liegen lassen. Und dann muss man lang nicht so viel
weinen.
Da
musst du nicht so weinen, weil es ja, ah ja, ja, klar, das ist gut.
Aber entscheidend ist es halt, dass man die auch danach wieder ruhen lässt und liegen lässt, bevor man sie weiterverarbeitet.
Das ist gut.
Damit dann, weil das, was uns die Tränen in die Augen treibt, auch gleichzeitig das Gesündeste ist.
Ja, und ich bin so empfindlich. Also ich heule immer bei Zwiebeln schneiden. Also ich sag's dir so, wie es ist. Sogar bei Schnittlauch manchmal.
Also schneiden, kalt schneiden, scharfes Messer.
Perfekt.
Nicht so viel weinen, warten, dann lachen, weil du doppelt so viel Wirkung für die Gesundheit hast.
So. Ja, genau so würde ich sagen. Und wenn sie dann in die Pfanne kommen, dann bitte nicht volle Pulle. Also ganz oft ist es so, dass die wirklich auf super heiß und dann werden die super schnell schwarz und das wollen wir auf keinen Fall. Lieber bei mittlerer Hitze langsam schmoren lassen oder anbraten, bis sie goldbraun sind und dann entwickelt sich diese perfekte Karamellnote und die ist einfach, oh, die macht mich auch süchtig. Wo ich dann Zwiebeln sage, lecker.
Ja.
Egal ob für Zwiebelmarmelade, Zwiebelkuchen, Rotweinzwiebeln, Zwiebelpüree, eingelegte Zwiebeln, was du willst.
Ja, und sehr viel Hitze tut er auch aus gesundheitlicher Sicht der Zwiebeln nicht so gut, obwohl man natürlich den Trick wieder anwenden kann, dass man zum Schluss ein bisschen
dazu
einen hohen
gibt.
Anteil dazu gibt und so, dass sie sich wieder so, dass diese chemische Reaktion wieder stattfindet, dass sie sich wieder betanken. Ich liebe das. Also ich liebe so, ne, wenn man Zwiebeln und karamellisiert auch und so. Und so. Bei den vielen Sorten blickst du da eigentlich noch durch und was ist eigentlich so deine Lieblingszwiebel?
Ja, also Zwiebel ist auch nicht gleich Zwiebel. Das ist echt in der Küche auch total entscheidend. Wenn man da zum Beispiel Würze und Tiefe will, dann greifst du eher zu den gelben Zwiebeln. Gibt's ja auch 1000 Untersorten, um Gottes Willen, da wären wir jetzt nicht mehr fertig. Aber das sind so die Arbeitstiere in der Küche, wenn man das so sagen darf. Ja, Sorten wie Stuttgarter Riese oder Zittauer Gelbe, die sind einfach super zum Braten, zum Schmoren. Die schmecken kräftig, die lassen sich einfach auch schön karamellisieren. Das finde ich ganz gut. Und wenn man die Schale übrig hat, schmeißt die bitte mit in eure Fonds mit rein. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Ach was.
Egal, was du hast, bitte.
Das ehrlich?
Das gibt eine krasse Farbe. Kennst du das noch von deiner, also ich kenne das noch.
Ja, dann soll es aber auch eine Bio Qualität,
ja, das auf jeden Fall. Aber von meiner Oma kenne ich das noch. Die hat sogar Eier damit gefärbt mit Zwiebelschale. Das wird
sind aus dem eigenen Garten.
Ja, oder so. Das ist ja noch perfekter, auf jeden Fall. Aber bitte die Zwiebelschale, wenn möglich, immer in eure Soßen. Bitte schmeißt das nicht weg. Es ist wirklich super gut.
Ja, aber die nehme ich nicht, die püriere ich da nicht mit rein.
Du kannst sie aber auch zum Beispiel Zwiebelschalen trocknen und dann mixen, hast du ein cooles Pulver und dann kannst du da draus auch wieder.
Ehrlich?
Ja, das geht super gut. Also einfach in deinem Dörrautomaten oder du machst es daheim im Backofen, lässt einfach draußen stehen. Die zerfällt dann richtig. Und dann kannst du es einfach in einen kleinen Moulinette reinmachen, also einen Handmixer so.
Das ist wie ein Geschmacksverstärker.
Wirklich.
Selbst gemacht.
Und ganz ohne irgendwas. Das ist einfach nur Farbe und.
Ja, und getrocknet finde ich auch so super, ne? Weil das dann, wenn du es nicht so erhitzen musst.
Und du kannst es eben ewig im Glas aufhalten, da passiert gar nichts.
Ja.
Du kannst es, wo du willst. Wenn du jetzt eine Soße rührst, dann haust du das einfach nochmal mit rein.
Aha.
Hast du nochmal so ein Extra. würde ich sagen. Ja gut, dann gibt's noch die roten Zwiebeln. Die sind dagegen eher so kleine Schönheiten, würde man sagen. Die sind milder, oft leicht süßlich, ja, perfekt für Salate, für Bowls. Auch wenn man die gerne mal roh isst, sind die natürlich viel besser wie jetzt, also für mich auch zum Vertragen, würde ich meinen. Da ist zum Beispiel der Red Baron, Rote von Florenz. Die haben auch so schöne Namen einfach, ja. Die bringen Farbe und auch Eleganz.
Es gibt ja auch die Roscoff.
Gibt's auch, ja.
Die habe ich vorhin vergessen aufzuzählen. Aber ja, die hat ja auch so, ist so rötlich.
Ja.
Ne, gehört auch zu den gesünderen.
Und zu den schöneren.
Ja, ich mag ja sehr schön alles. Ist das. Also ich erfreue mich oft an den Farben von Lebensmitteln. Mm, ich habe auch, so schöne Bildbände so von alten Marktkarten und so von Gemüse und so, was man sich da noch für eine Arbeit gemacht hat.
Das ist irre. Ja. Aber es ist auch schön. Das ist wie so ein Gemälde, muss man sagen. Ja. Mein alter Chef, hallo, nochmal, der hat ja Foodfotografie gemacht und hat das Gemüse immer so schön in Szene gesetzt und Bilder davon gemacht, wo ich mir denke, da brauchst du gar nichts. Es ist wirklich nur dieses Gemüse, wie es ist. Und es ist einfach schon, man muss es schon schätzen. Aber vergesst nicht die Schalotten, die will ich nochmal sagen, die sind auch mein persönlicher Favorit. Die gehen einfach immer. Egal. Also ehrlich, süß, aromatisch oder französischer, sagt man noch, Echalotte. Jede Soße wird damit rund, elegant. Schalotten sind einfach, ja, da brauchst du keine Sahne mehr. Da bist du einfach mittendrin mit der Schalotte. Die macht dich einfach glücklich.
Mit Schalotten wird alles besser.
Ja, wirklich. Mit der Schalotte so, ne? Oder mit Schalotten?
Nein, mit habe ich gesagt, mit der Schalotte?
Nein, ich habe das, Entschuldigung.
Nee, mit Schalotten.
Ja,
das stimmt. Also Mehrzahl.
Ja, ja gut. Dann gibt's noch die Frühlingszwiebeln. Das halten alles Könner.
So, aber du vergisst natürlich den Knoblauch nicht, ne?
Auf keinen Fall. Niemals. Da gibt's tatsächlich riesige Unterschiede. Die Softneck-Sorten gibt's da, also die ohne harten Mitteltrieb.
Ich habe eher oft einen Hardneck, also von Verspannung und so. Softneck gibt's auch.
Kennst du nicht, aber der Hardneck kommt jetzt gleich noch. Jetzt warte.
Gibt's auch noch.
Ja, den gibt's auch noch. Du bist so schnell schon wieder für mich. Also ohne diesen harten Mitteltrieb, ja, die sind super, weil sie sich mega lagern lassen, ja. Die kennst du ja auch oft aus diesen Zöpfen.
Ja.
Also sind würzig, aromatisch, schimmeln nicht, sie gehen nicht kaputt. Klar, wenn sie jetzt über irgendeinem Dampf hängen, wäre das was anderes. Aber wenn du den.
Ich war, muss ich kurz erzählen, vielleicht für einen Beitrag hier bei einer Familie, die bei Darmstadt wirklich viele Knoblauchfelder haben. Auch ein Familienbetrieb und die haben vor langer Zeit, sind die auf die Idee gekommen, weil Knoblauchanbau kennt man ja von uns hier gar nicht so. Und es ist wirklich, du kommst dahin und die haben das auch, die nennen das das hessische Kalifornien. Sengende Hitze und dann wächst da der Knoblauch. Und das ist
mega.
Echt super, super, super toll, was die da für eine Arbeit leisten auch.
Das ist
und
so faszinierend.
Wer da mal die Möglichkeit hat.
Schaut es euch an, auf jeden Fall.
Da die Ecke bei Darmstadt. Also die haben sich nur dem Knoblauch verschrieben.
Aber wie irre ist das eigentlich und faszinierend, dass in, also ist ja nicht nur in unserer Region so, sondern allgemein, dass es wirklich so viel gibt, dass regional angebaut wird und du denkst immer, wunder, wo das herkommt.
Ja, die
und
versorgen den deutschen Lebensmittelhandel mit einem regionalen deutschen Knoblauch. Das
mega.
Finde ich super. Ja. Man soll ja immer regional und saisonal essen, aber der Knoblauch ist ja nur getrocknet. Also der kommt in so eine große, in so große Behältnisse rein, mit wo der Luftstrom da durchgeht und der Knoblauch getrocknet wird und der wird dir dann auch so mit immer gesünder. Also man hat da mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Deshalb geht's gar nicht.
Genau. Deshalb hat Knoblauch eigentlich so, muss man regional super, saisonal muss er gar nicht unbedingt sein, weil je reifer der wird, umso mehr Gesundheitspotenzial hat er tatsächlich auch.
Ja, das hört sich doch
jetzt
gut an.
Jetzt kommst du
wieder. Jetzt kommt noch der Hardneck, weil du das ja schon vorher. Das gibt es natürlich auch und das ist der mit Stängel. Ja, das ist so eine ganz typische Sorte wie deutsche Porzellan. Das hört sich jetzt an wie grammatikalisch falsch, ist aber so. Und der ist oft viel intensiver vom Geschmack und fast schon so ein bisschen scharf-nussig. Also ihr habt da echt verschiedene Sorten. Wenn ihr heute mal sagt, oh, der Knoblauch ist aber wirklich super scharf, das liegt nicht daran, dass er irgendwie anders gelagert wurde, sondern es sind wirklich verschiedene Sorten.
Der Chestnut White.
Den gibt's auch dazu, ja genau. Ja,
das ist der deutsche Porzellan. Okay.
Deutscher Porzellan zum Beispiel, Chestnut White. Da gibt noch viel mehr Sorten, um Gottes Willen.
Aber was findest du jetzt? Was ist dein Lieblingsknoblauch?
Ja, und das freut mich jetzt noch viel mehr nach unserem Gespräch. Für mich ist dieser alte Knoblauch, also der heißt auch wirklich so. Das ist der, wo wirklich schon ein bisschen keimt. Und der wird in der Küche super gern genommen, weil er viel mehr Aroma hat. Und du würdest sagen, der ist sogar noch gesünder wahrscheinlich.
Ja, ist er.
Ja,
ist er,
das finde ich mega.
Das habe ich ja jetzt ja, eben
du hast
es erzählt.
Und das finde ich noch mega. Ja, den mag ich in der Küche einfach. Der ist nicht zu scharf. Du brauchst immer so ein Mittelding. Das kommt natürlich auch drauf an, was du damit machst. Aber so vom Grund her, der geht immer.
Also ein gesundes Anti-Aging quasi. Oder Pro-Aging müsste man ja.
Pro-Aging.
Pro-gesundes Aging. Aber sag mal, was ist dein Geheimnis, damit Knoblauch nicht alles überlagert oder nach dem Essen so mitgeht, als im negativen Sinne? Was ich meine? Also, dass man manchmal ist es.
Too much dann.
Ja, aber
ich weiß, was du meinst.
Das ist nicht auf Anhieb too much, sondern
es kommt erst.
Das Unangenehme manchmal an Knoblauch ist, dass der so unterschwellig
wieder zurückkommt.
Ja, oder man merkt, boah, da ist hart. Aber da ist irgendwie, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet. Es ist quasi so ein versteckter,
gemeiner Geruch. Ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist wirklich echt ein heikles Thema und gerade auch in der Gastronomie ganz viele sagen, oh nee, ist ein No-Go, wir nehmen gar keinen Knoblauch. Und das finde ich so schade, weil Knoblauch ist natürlich, also Geschmack pur. Für mich bedeutet das, fast jedes Essen kann dadurch besser werden. Klar musst du den mögen und auch gut einsetzen. Du kannst es ganz einfach ein bisschen umgehen. Klar, roher Knoblauch riecht so intensiver, aber kannst ja auch in Maßen einsetzen, dann geht's genauso. Wenn du jetzt einen Thunfisch-Tatar hast, das geht nicht ohne Knoblauch. Der Gegenspieler fängt das Ganze ein bisschen auf.
Thunfisch-Tatar geht nicht ohne Knoblauch.
Finde ich, geht auf keinen Fall ohne Knoblauch. Aber in Maßen, ihr dürft nicht übertreiben, ihr könnt da jetzt nicht eine ganze Knolle da reinhauen, um Gottes Willen, immer nur so ein bisschen. Das unterstützt den Geschmack komplett, aber du hast nicht diesen schlimmen Knoblauchgeschmack. Also am Schluss. Es kommt immer drauf an, wo es eingesetzt wird und mit was.
Die Dosis macht den Gestank.
Die Dosis, ja genau, das hast du schön gesagt. Oder auch beim Fleisch, da kannst du sagen, okay, ich gebe es einfach kurz beim Arrosieren in die Pfanne mit dazu. Bedeutet, du kannst wirklich diesen tollen Geschmack da reinbekommen, ohne dass am Schluss irgendwas auf deiner Zunge bleibt. Also das ist krass, weil da hast du wirklich die volle Power. Muss ja auch nicht so heiß sein. Arrosieren tust du ja am Schluss nicht mehr, dass es richtig Farbe gibt. Das hast du ja vorher schon gemacht, sondern nur noch Geschmack pur. Dann machst du es halt so. Oder du hackst Knoblauch, machst dir ein Knoblauchöl. Das finde ich auch immer ganz schön, weil ihr kennt ja meinen Ingwer, den ich immer im Glas habe. So ist es mit Knoblauch genauso. Du hackst dir deinen Knoblauch vor, legst ihn ein bisschen in Rapsöl ein. Dann hast du, also der hält ewig im Kühlschrank. Also anders kann ich es nicht sagen. Dann kommt keine Luft dran. Du musst einfach schauen, dass das Öl wirklich oben drüber ist. Und dann kannst du es überall mit reingeben. Egal, ob es ins Salatdressing ist, in die Pasta mit rein, übers Ofengemüse. Oh mein Gott, wie lecker ist das einfach.
Oh mein Gott. Kann man auch nicht mehr hören. Oder, ja, oh mein Gott.
Es ist einfach so gut. Also ihr wisst, ich bin Knoblauch-Fan auf jeden Fall. Und bei mir, also ich sag's ja ganz ehrlich, bis jetzt hat sich noch niemand beschwert, der abends beim Restaurant rausgegangen ist und hat gesagt, ich stink nach Knoblauch.
Muss ich echt sagen, ich war ja wirklich, ich habe schon also, sehr
auch viel
und oft von dir gegessen.
Aber ich habe fast echt überall Knoblauch mit drin.
Das ist, ja, das ist das Schöne. Man weiß, wenn man da weggeht von dir, man hat was Tolles gegessen, aber man hat es auch da gegessen. Und es begleitet einen jetzt nicht.
Ja.
Noch irgendwie.
Das hast du jetzt schön gesagt.
Oder Tage danach. Sag mal, aber eine Sache musst du mal ganz kurz erklären. Arrosieren. Also ich kann mir schon vorstellen, was das irgendwie ist.
Du kennst es bestimmt. Und zwar, das ist das, was man immer sieht. Also wenn die Köche dann am Schluss nochmal das ganze Gargut in der Pfanne mit Butter überlaufen lassen oder mit dem Fett, bedeutet, du gibst was in die Pfanne, es ist schon eigentlich fertig gegart und am Schluss willst du ja nicht, dass du diesen grauen Rand, zum Beispiel beim Fleisch, ja, ich nehme das mal als Beispiel, du garst es und am Schluss gibst du nochmal den Geschmacksträger dazu und auch beim Schnitzel kennt man das sehr gut. Ja. Und am Schluss gibst du dann wirklich mit dem Löffel nochmal immer wieder die Butter oben drüber.
Also die heiße die Butter aus. Schräg.
Genau.
Und dann kippt man die immer wieder drüber, immer über das Gargut.
Über das Gargut bedeutet, entweder ist das auch ein bisschen mit Knoblauch, also mit Sachen verfeinert, sagen wir mal so. Und dann wird es rundum nochmal gegart, fertig gegart. Nicht nur unten, wenn es in der heißen Pfanne steht, sondern wirklich rundum wird das Ganze nochmal mit Geschmack eben, also ummantelt, sage ich mal so. Mit Knusprigkeit. Und es brät auf einmal. Und es wird auch nicht lang gemacht, wirklich kurz vorm Servieren, dass es rundum perfekt ist. Und egal, wenn jemand trotzdem irgendwie diesen Geschmack hat, da haben wir ja, also durch das, was der Achim heute so erzählt hat, mit den ganzen Sachen, mit Petersilie, mit Spinat, dann Milch, haben wir ja das ultimative Anti-Stink-Dip oder Shake oder wie ihr das nennen wollt, ist ja auch egal, Rezept erschaffen. Und der Achim hat es echt getestet, weil er hat Knoblauch gegessen von dem Hof und hat es wirklich, also richtig Knoblauch pur. Und es hat echt geholfen. Das also es war wirklich krass.
Es ist aber gerade auch die Kombination, ne, von beidem. Mhm. Ne, also mit Grünzeug und in Kombination mit Milch, dass man den doppelten Wirkeffekt hat.
Ja.
Wir haben das genannt, den Duftbaum für den Mund.
Ja,
oder
ja,
so,
ja, Deo oder irgendwas.
Munddeo.
Aber dass es halt auch gar nicht so weit kommt, dass es so extrem riecht. Also du kannst den Knoblauch leicht angaren und am Schluss noch mal so einen kleinen Topping dazu, dass es auch wieder maximal gesund ist. Dann Knoblauchpulver, das fand ich super spannend in der Folge. Das wusste ich echt, das muss ich zugeben, nicht, dass das wirklich irgendwie noch mal das Ganze reaktiviert. Das finde ich mega, weil da kannst du halt sagen, okay, ich will diesen Hardcore-Knoblauch-Geschmack irgendwie nicht haben. Da kannst du es echt gut umgehen, weil das nicht mehr so krass einfach ist.
Ja.
Und das finde ich echt spannend. Und ganz wichtig, Handschuhe tragen. Wenn ihr das gar nicht haben wollt, wenn ihr damit kocht und ihr sagt, ihr hackt oder irgendwas, macht ihr den Knoblauch, bitte, weil sonst habt ihr keinen schönen Abend. Da riecht alles an nach Knoblauch. Das ist ein kleiner Tipp.
Das ist ein sehr guter Tipp. Das heißt ja oft, wie ihr im Fernsehen, da wegen jedem Kleinkram und so, dass man sich irgendwie die Handschuhe anzieht und so mehr. Aber natürlich hygienisch, um das an der Stelle mal zu sagen, hier geht's ja jetzt um was anderes.
Mm.
Aber man muss auch nicht wegen jedem Kram irgendwie, also A, finde ich natürlich, ist das Kunststoff, es geht auch, ne, es hat auch da ein Thema Nachhaltigkeit. Finde ich es immer, diese ein, dann hat man sie einmal an, schmeißt die Dinger irgendwie weg. Ja, vielleicht für ein OP, super.
Macht aber zu Hause fast keiner, oder? Zu Hause, also ich muss ehrlich sagen.
Es gibt schon viele, wir werden ja auch oft ermahnt, ne? So, und Handschuhe anziehen und so weiter, aber das ist vielschichtig. Und wenn man sich jetzt auch mal die Sterne-Gastronomie von früher anschaut, ich habe mir gerade, wie gesagt, eine lange Reportage von Eckhard Witzigmann angeguckt, da trägt keiner Handschuhe. Und natürlich sind die angehalten, da irgendwie die Finger ordentlich zu waschen und so.
Aber das macht ja auch wirklich, also das macht man schon in der Küche. Aber ich meine auch zu Hause, wir reden ja oft auch so, wie ich zu Hause.
Hat man das jetzt in der Spitzengastronomie, hat man immer Handschuhe an?
Noch nie. Also klar, wenn ich Fisch mache oder sonst was, wenn ich irgendwas kontaminiere, zum Beispiel mit Hähnchen oder so und danach mache ich was anderes, auf jeden Fall. Ja. Aber du ziehst doch nicht wegen jeden 5 Minuten Handschuhe an. Wir waschen nach jedem Arbeitsgang oder dazwischen nochmal bestimmt 3000 Mal die Hände.
So, aber jetzt musst du mir noch eine Sache verraten und zwar Thema Lagerung.
Mhm.
Wie lagert man am besten? Das sind also nicht, ne, mit der Alterung hat man ja Vorteile, aber dass sie halt nicht irgendwie vergammeln und verschimmeln.
Also, es ist eigentlich ganz einfach. Kühl, dunkel, trocken und luftig. Luftig ist wirklich so ein Moment, wo ganz wichtig ist, dass der wirklich zirkuliert. Bedeutet, ich muss jetzt da nicht einen Föhn daneben hängen, aber einfach, dass es nicht irgendwo in einer feuchten Ecke liegt, wo es einfach vor sich hin, ja, wie sagt man das, sich weiterlebt oder vermehrt. Ja, das wollen wir auf keinen Fall. Die Zwiebeln faulen schneller, ja, wenn sie zu warm gelagert werden und keimen bei Licht. Das kann man sich so irgendwie merken. Also wenn die in der Sonne liegen oder irgendwo an der Fensterbank, keimen die natürlich viel schneller aus, wie wenn ich die jetzt im Keller liegen habe oder irgendwo weiter unten, wo halt wirklich gar kein Licht dran kommt.
Kann man beim Knoblauch natürlich nutzen, ne, wenn man quasi die Gesundheitsvorteile haben will. Ja. Man will es beschleunigen.
Genau, dann kann man das gern machen. Aber sonst, wenn man sagt, okay, ich will die Zwiebeln auch länger aufhalten, ohne dass die dann irgendwie schimmeln, dann auf jeden Fall irgendwo, wo es eher dunkel ist. Also jetzt nicht direkt der Sonne aussetzen. Ja, Speisekammern, Vorratskammern, alles geht. Es gibt ja auch so diese Zwiebeltöpfe. Kennst du die?
Finde ich auch ganz. Hab ich natürlich.
Ach,
selbstverständlich.
Schau mal, ja.
Selbstverständlich. Ja, aber selbst da, ne? Also sind so Tontöpfe oft.
Ja, da musst du aufpassen.
Keramik.
Dass die wirklich auch Löcher oft haben, ja. Normalerweise haben die Knoblauch- und Zwiebeltöpfe diese Löcher, damit das wirklich die Luft durchzieht.
Ja, oft ist ja so eine Keramik auch nicht so richtig verschlossen und so,
genau.
Ne? Und wo man auch was fermentieren kann drin, dass die Luft entweicht und dass es da so ein bisschen Klima drin gibt.
Ja.
Ja.
Ja, trocken, Feuchtigkeit begünstigt, egal bei was, einfach die Schimmelbildung, das ist einfach wichtig. Trockene Umgebung, luftig, nochmal ganz kurz, keine Plastiktüten, das funktioniert gar nicht, dass du sagst, okay, du stapelst die in irgendeinem Plastikbeutel, manchmal kauft man die ja auch irgendwie und macht die in diese Beutel und lässt die drin liegen, das ist sehr, sehr ungünstig. Also das sind eigentlich die Hauptteile, ja. Und die Option ist, ja, hängt das Netz doch einfach. Es gibt doch diese Küchenkörbe, die gab es ja schon vor 100 Jahren. Die sind perfekt eigentlich für Zwiebeln, für Knoblauch. Also das macht schon Sinn, dass die da an der Decke
auch
hängen.
Auch das habe ich.
Hast du das auch?
Ich habe einen alten koreanischen geflochtenen und da ist oben ein Haken mit dran. Und den habe ich nicht zum Einsatz, weil die Küche wird ja jetzt erst richtig fertig.
Mhm.
Und dann hänge ich den da hin und dann kommen die da rein. Also kommt
perfekter Ort. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Ne? Ja. Da hast du herrlich. Was da. Du hast alles da. Ja. Und was noch wichtig ist, bitte nicht neben Kartoffeln lagern, weil Kartoffeln geben sehr, sehr viel Feuchtigkeit ab. Ganz viele machen das sehr gerne, gerade auch im Keller. Ja, da liegen die Kartoffeln, da legen wir die Zwiebeln. Schwer. Legt es wirklich auseinander. Es muss jetzt keine 10 Meter Abstand sein, aber nicht direkt nebeneinander. Das ist so ein wichtiger Tipp nochmal. Ja.
Dann würde ich sagen, das ist, wird Zeit für deine Antonioli.
Für unsere.
Ja, und ich würde sagen, deine Antonioli und unseren Anti-Stink-Dip.
Ja, und ich verspreche, das ist das erste Rezept, nachdem ich, ja, da wollten dich dann alle umarmen. Also nicht nur, weil sie es müssen, sondern die wollen das. Und du kannst es auch vertragen.
Nicht aus Solidarität, oder weil es so gut ist.
Ist das Beste. Unser Erfolgsrezept der Woche.
Wir haben für euch heute einen Dip für alle Lebenslagen und der Anti-Stink-Tipp oder wie Antonina und ich ihn nennen, die Antonioli.
2.0 oder so. Ja. Er schmeckt wie Aioli, das ist halt das Coole. Hat eine geheime Mission, lecker, cremig und so wenig Fahne wie möglich, ganz
oder
ganz
keine.
Wenig,
ja, ganz so. Wenn man auf
wir wollen immer
10% fahren, das dass man noch merkt, man hat was Gutes gegessen, aber man hat nicht allzu lange was von. Also praktisch herzgesund, aber gesellschaftsfähig.
Genau das. Und das Beste, der Dip ist fix gemacht, braucht kaum Zutaten und ihr habt gleich noch ein paar Wirkstoffe extra. Joghurt, Zitrone, Kräuter, das neutralisiert am Schluss wirklich alle Geruchsstoffe.
Ja, dann schieß mal los. Die Antonioli.
So. Wir brauchen erstmal 2 Zehen Knoblauch.
Nehmt ruhig den alten oder schon gekeimten Knoblauch, getrockneten Knoblauch, der ist einfach gesünder.
Dann 200 Gramm Sojajoghurt diesmal.
In dem Fall geht's.
Ja, dann Zitronensaft auf jeden Fall.
Mhm.
Salz, Pfeffer.
Wunderbar.
Dann 150 Milliliter kaltgepresstes Olivenöl.
Ging ja auch in Rapsöl?
Ging auch, aber wir wollen nah dranbleiben bei der Aioli, drum ist es schon beim Olivenöl ein bisschen herber gefragt.
Ja.
Dann 1 Teelöffel mittelscharfer Senf.
Auch wunderbar, Senf ist auch gut. Auch Senföle nochmal unterstützt die ganze Gesundheitswirkung nochmal zusätzlich.
So, und es geht ganz einfach, dass ihr nicht ganz so irre nach Knoblauch riecht, nehmt ihr einfach den Knoblauch, schält ihn, fein reiben. Umso feiner, umso besser und gesünder. Dann 20 Minuten wirklich stehen lassen am besten und danach die Hälfte kurz in etwas Olivenöl andünsten und dann am Schluss nochmal die rohe Hälfte dazu. Dann habt ihr das perfekte Ergebnis, so wie uns Achim das vorhin erklärt hat. Und ihr riecht nicht so ganz stark nach Knoblauch. Finde ich ganz spannend.
Wunderbar.
Jetzt alles außer den Joghurt zusammenmixen und dann am Schluss wirklich nur noch den Joghurt zugeben. Dann nehmt ihr einen Stabmixer und zieht das Ganze hoch. Und es bindet, ihr habt eine Aioli. Und sie ist sogar noch vegan und das finde ich gerade richtig cool eigentlich.
Oder beim Anti-Stink-Dip, der jetzt folgt, kann man nicht ganz vegan bleiben.
Nee, muss gar nicht. Das war jetzt einfach nur, weil es funktioniert. Das fand ich ganz cool. Ich hatte den zu Hause, geht natürlich mit Naturjoghurt genauso. Braucht ihr euch keine Sorgen machen. Jetzt kommt der Anti-Stink-Dip und das finde ich mega cool, ob ihr das ein bisschen flüssiger als Shake macht oder als Dip. Ganz egal, ihr braucht 100 Milliliter Vollmilch.
In dem Fall ist es wichtig, dass man Milchprodukt nimmt, dass die Stoffe gebunden werden.
Dann 6 Blätter Minze oder kann auch mehr sein, um Gottes Willen, ihr müsst jetzt nicht so Blättchen, könnt auch Stiele, das ist wie ihr Minze mögt, ja.
Aha, ja. Auch zur Neutralisierung.
Dann brauchen wir so 4 Hände voll Blattspinat, das hört sich viel an, ist es aber nicht, der fällt ja total zusammen.
Viel Grünes hilft quasi, ist wie so ein Duftbaum für den Mund.
Und das Allerbeste finde ich da noch Babyblattspinat, also wirklich den, wo man schön frisch aus dem Regal holt. Dann braucht man 1 Teelöffel Matcha-Pulver.
Ja, einfach grüner Tee geht auch.
Genau, ja, auf jeden Fall. Dann 1 Handvoll Petersilie.
Auch nochmal grün, Power. Mhm.
Etwas Ingwer-Sirup kannst du nehmen. Ihr könnt Honig nehmen, Ahornsirup, Agavendicksaft. Ja. Irgendwas, was dick ist. Dick.
Nimm mich.
Nein. Irgendwas, was süß macht. Ja, das ist wirklich egal, was es ist, was euch schmeckt. Aber so ein bisschen braucht ihr einen Kick, dass es nicht zu herb wird. Dann Salz und Pfeffer. Und das Ganze wird einfach zusammengemixt, bis die gewünschte Konsistenz da ist. Könnt ein bisschen Wasser dazugeben oder nicht oder noch mehr Milch. Das ist euch überlassen, was ihr damit machen wollt.
Das kann man als Dip nehmen oder auch wie so ein Shot.
Ja, so zum Nachtrinken. Das haben wir gemacht und das finde ich auch ganz cool. Also mir hat es wirklich sehr, sehr gut geschmeckt, muss ich ehrlich sagen.
Es ist neutralisiert schön und ist jetzt auch nichts drin, was die Zähne so groß angreift.
Wie Apfelessig
zum Beispiel. Ganz im Gegenteil, man hat eher noch die Milch. Und also das ist wunderbar und man riecht nicht.
Ich bin gespannt, was ihr sagt. Ich bin gespannt. Ja. Der Duftbaum für den Mund.
Genau. Und während ihr den Dip löffelt oder quasi als Shot trinkt oder quasi ins Brot tunkt oder wie auch immer, verraten wir euch noch, was ihr mit Zwiebeln noch so anfangen könnt.
Oh ja, das wird spannend. Unsere Kategorie diesmal Küchenhacks, die ihr wirklich wissen wollt.
Foodhack der Woche. Schnell, smart und lecker.
So, nach all dem Fachwissen brauchen wir jetzt das Beste zum Schluss, unsere Lieblingszwiebel-Hacks.
Genau, die Dinger, bei denen man denkt, das kann doch gar nicht stimmen und dann funktioniert's doch.
Also zum Beispiel mein Lieblingshack. Wenn es mal so deftig war, ja, so mildes Zwiebelwasser, klingt mega komisch, hilft aber bei Sodbrennen. Ein paar Zwiebelringe mit heißem Wasser übergießen, kurz ziehen lassen, das wirkt beruhigend, weil die Schwefelverbindungen Entzündungen in der Speiseröhre hemmen. Mega.
Und du hast gleich noch ein Argument, warum das zweite Stück Zwiebelkuchen völlig okay war.
Ja, genau. Und jetzt kommt mein Highlight fürs nächste Grillfest. Heißer Rost, halbe Zwiebel, drüber reiben und das Ding glänzt wie neu.
Ja, die Schwefelstoffe lösen Fett und Rost und du sparst dir jeden Grillreiniger. Es funktioniert tatsächlich und sogar bei Gusseisenpfannen oder ich habe so Kasserolle aus Gusseisen, dann funktioniert das wirklich gut.
Und falls dich draußen beim Grillen, ja, dann so eine Mücke erwischt hat. Jetzt im Winter ist es nicht ganz so dringend, aber für den Sommer ein wirklich super Tipp. Kein Problem, einfach eine halbe Zwiebel auf den Tisch oder ein bisschen Zwiebelsaft auf die Haut. Die Schwefelverbindungen wirken abschreckend, das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt.
Ja, ob ich mir das jetzt auf die Haut immer reiben würde. Aber wenn es dann trotzdem juckt, eine halbe Zwiebel direkt auf den Stich, also so als Spot leicht einmassieren, das wirkt entzündungshemmend und kühlt angenehm.
Oder mein Klassiker aus der Küche, natürlich wieder von der Oma, Zwiebelwickel bei Ohrenschmerzen, Zwiebel kleinwürfeln, leicht anwärmen, in ein Tuch wickeln ist ganz wichtig, aufs Ohr legen, das hilft hundertprozentig.
Da steckt tatsächlich viel Wissenschaft drin. Diese Schwefelverbindungen sind antimikrobiell und abschwellend.
Und noch ein Tipp, den ich liebe, Zwiebelhonig. Einfach Zwiebel schneiden, mit Honig übergießen, 4 Stunden ziehen lassen und fertig ist der natürliche Hustensaft. Der wird wirklich so dickflüssig, richtig cool.
Antibakteriell, schleimlösend und schmeckt sogar erstaunlich gut. Nicht jedem. So, den Kindern, auch die, na, jammern dann meistens. Das ist die Frage, mag man lieber ein jammerndes Kind oder weniger husten? Aber es ist tatsächlich sehr wirkungsvoll und da auch da entscheidend, dass man die Zwiebel, würde ich sagen, möglichst klein schneiden und hackt, damit an den Schnittstellen das Zwiebelchen ihre gesunden Inhaltsstoffe auch voll entfalten kann.
Tja, und dann noch was für die Pflanzenfreunde. Zwiebelschalen aufkochen, abkühlen lassen und als Gießwasser für Samen nehmen. Euer Basilikum wird es lieben.
Also ein Dünger, ne? Ja. Also die Mineralien in den Schalen fördern tatsächlich die Keimung und du hast null Abfall und es ist wirklich ein toller Dünger.
Und für alle, die glauben, sie hätten schon jetzt alles gehört, Zwiebelsaft für Haarwachstum einmassieren, einwirken lassen, ausspülen. Das wirkt laut Studie bei Haarausfall einfache Wunder.
Das stimmt tatsächlich. Also Zwiebel über Zwiebel über Zwiebel, ja. Die Zwiebel ein Alltag-Wunder. Kleine Studie, große Wirkung. Und wer das zu wild findet, kann die Zwiebel auch als Anti-Aging-Maske nehmen. Rote Zwiebel pürieren, mit Joghurt mischen und kurz aufs Gesicht. Und ich habe es ausprobiert. Ich habe es vor laufender Kamera im Sat.1 Frühstücksfernsehen ausprobiert. Und ich hätte wirklich gedacht, dass das, natürlich muss man das mal kleinen oder so auf der Haut nicht, dass man sich gleich das ganze Gesicht und dann, aber ich habe es vor laufender Kamera, weil ich dachte, naja, wenn, dann soll es auch die Nation sehen. Und es hat mich wirklich überrascht.
Ja?
Also im Positiven. Ja, ja. Also es ist wirklich sehr feuchtigkeitsspendend, entzündungshemmend, ne? Also.
Das ist dann Zwiebel für Fortgeschrittene, sagen wir mal so. Ja. Das ist wie so ein Schweizer Taschenmesser.
Jawohl.
Heilt, putzt, schützt und schmeckt.
Und kostet fast nichts. Ich würde sagen, das unterschätzteste Superfood des Alltags.
Ja, hundertprozentig. Ohne Zwiebeln, ohne uns.
So ist es.
Chili Vanilli, der Foodreim der Woche.
So, und bevor wir euch jetzt entlassen, haben wir natürlich wieder was für die Seele.
Und manchmal braucht es einfach ein paar Zeilen, um all das zusammenzufassen, worüber wir heute geredet haben. Wissen, Geschmack und ein kleines Augenzwinkern.
Also haben wir natürlich ChatGPT gefragt, fass uns doch mal alles Wichtige aus dieser Folge in einem kurzen Reim zusammen. Und hier kommt unser Zwiebelreim.
Wenn es in der Küche leise brennt und du beim Schneiden Tränen kennst, denk dran, die Zwiebel kämpft für dich, ihr Schwefel heilt dich ganz innerlich.
Ob gegen Husten, Mücken, Schmerz, sie heilt mit Biss und ganz viel Herz. Drum schneid sie sanft und lass sie ruhen, so kann sie für dich viel Gutes tun.
Ich finde, das passt und fasst es perfekt zusammen.
Und ganz ehrlich, wenn Zwiebeln, Knoblauch, Lauch nicht hätten, würden halb so viele Gerichte einfach nur halb so gut schmecken und die Erkältungen würden viel länger bleiben.
Das hat sich auch noch fast gereimt. Und damit sagen wir danke fürs Zuhören, fürs Mitkochen, fürs Mitlernen und fürs Gesundmachen. Das Gemeinsame. Abonniert uns, teilt die Folge und lasst beim nächsten Zwiebelschneiden an uns denken.
Ja, und nächste Woche wird's fett und zwar im besten Sinne.
Oh ja, es wird eine fette Folge. Wir klären, welche Butter wirklich besser ist, was Margarine heute anders macht und warum ein Ölwechsel bzw. Butter bei die Fette gesünder ist, als du denkst.
Von Ghee über Raps bis Irland, alles, was du über gutes Fett wissen musst.
Bis nächsten Montag zu einer neuen Folge von Is, Ernährungswissen mit Biss.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.